Wir erleben als Gemeinde in eine spannende Zeit. Wir erfahren ja Nachrichten, wie wir nie in unserem Leben erfahren haben, dass wir sagen, die sagen, wir Gottesdienst nicht feiern dürfen. Wir dürfen sogar nicht aus unseren Häusern rausgehen, nur Lebensmittel kaufen und dann zurück. Es war ein komisches Gefühl gestern, draußen zu gehen, ein bisschen Sport zu machen, mit meinem Sohn zu machen und dann mit der Überlegung, ja, werden Leute mich komisch anschauen oder vielleicht mich verurteilen, weil ich auf der Straße laufe. Das ist etwas, das wir in unserem Leben, ich glaube, selbst meinem Großeltern und vielleicht deine Großeltern auch nie erlebt haben. Das ist ganz neue Zeiten für uns. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir als Gemeinde darauf? Was ist dann richtig zu machen? Und vielleicht ist der beste Platz zu schauen, wie wir reagieren sollen, was wir machen sollen, vielleicht zu schauen, was wir in Apostelgeschichte sehen. Wenn wir die Urgemeinde anschauen, sehen wir, ist nicht alles glatt bei ihnen auch gelaufen. Du hast eine ganz junge Gemeinde, vielleicht ein paar Wochen alt, vielleicht ein paar Monate, nicht mehr, würde ich schätzen. Sie sind so ungefähr 5000 Männer, das heißt, sie waren sicherlich über 10.000 Neubekehrten, die neu an Jesus geglaubt hatten. Wir sind nur einigen Monate, nachdem Jesus sein Himmelfahrt und nach seinem Dienst und seinem Tod am Kreuz. Und kannst du überlegen, was für eine aufgewühlte Zeit das war in der Stadt in Jerusalem, als das gerade passiert ist, dass Jesus gekreuzigt wurde und was für Gerüchte rumgegangen sind und auch Gerüchte, dass die Jünger, die den Leichnam Jesu gestohlen hatten und wie das dann anders rübergekommen ist, dass er ist erschienen und so weiter. Es war wirklich viel los. Es war nicht alles einfach. Im Gegenteil. Sie hatten auch nicht das ganze Neue Testament, wie wir haben. Geschweige denn, jeder hat nicht das Alte Testament selber zu Hause lesen zu können. Vielleicht eine kleine Schrift, wenn man Glück hat, auf Papier oder irgendwas, so ein kleines Stück, was man aus den Psalmen lesen könnte. Man könnte dann in den Synagoge reingehen oder in den Tempel und das anhören. Und haben die dann vieles auswendig gelernt, damit sie das immer vor Augen hatten, immer parat hatten. Und genau in dieser Zeit fing Jesus an zu wirken, in einer wunderbaren Art und Weise. In dieser Zeit, in der Apostelgeschichte, es ist eine Übergangszeit in der Gemeindealter. Die Gemeinde ist gerade angefangen bei Pfingsten. Der Heilige Geist ist auf den Jüngern und auf die 120, die da in dem Raum waren, auf ihnen gekommen. Und dann sind Petrus und Johannes die Stunde des Gebets in den Tempel reingegangen und haben einen Mann gesehen, der lahm war von Geburt, von Mutterleib, haben ihn geheilt und dann gab es natürlich viele, die das gesehen hatten und sie haben sich gewundert und natürlich waren die Hohen Rat immer noch nicht glücklich über Jesus und seine Lehre. Und jetzt kommen diese Jünger und sagen, dass sie durch Jesu Kraft diesen Mann geheilt hatten. Und so haben sie ihn in Gewahrsam gebracht und sie waren dann da gehalten. Am nächsten Tag dann gab es eine Befragung, haben die denen wirklich dann befohlen, bedroht, mehrmals bedroht, nicht mehr über Jesus zu erzählen. Nun, das ist etwas, das ist ein anderes Hausnummer, dass jemand bedroht wird, nicht über Jesus zu sagen. Und so kamen sie zurück und haben, dass diese junge Gemeinde, ganz unerfahrene Geschwister, die meisten, und haben denen erzählt. Und jetzt möchte ich in Apostelgeschichte Kapitel 4, Abvers 23 lesen. Als Johannes und Petrus entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündet alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalben. Denn in dieser Stadt versammelte sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redete das Wort Gottes mit Freimütigkeit. In dieser Stelle lernen wir, dass was wir brauchen zu tun in dieser Zeit, was diese Geschwister getan hatten in ihrer Not, andere Not als wir haben, aber eigentlich viel mehr Not als wir haben, war umso mehr Zeit in Gebet zu verbringen. Leider funktioniert die PowerPoint nicht, wie gesagt, aber ich möchte Folgendes sagen. Ich habe Angst in dieser Ausgangssperrezeit. Angst nicht so viel für den Virus. Respekt dafür. Ich möchte nicht angesteckt werden, damit ich nicht anderen anstecken. Aber meine größte Sorge ist, dass ich diese Ausgangssperre vergeude. Was meine ich damit? Dies ist eine Ausnahmezeit, wo Gott was Wunderbares macht. Was Wunderbares ist vielleicht so positiv ausgedrückt, können wir sagen, wo Gott in einer besonderen Art und Weise in unsere Gesellschaft eingreift. Es kommt uns nicht unbedingt wunderbar vor. Aber Gott hat was er tun möchte. Und ich möchte diese Möglichkeit, was er in meinem Herzen tun möchte, nicht verpassen. So möchte ich umso mehr Zeit mit Gott in Gebet verbringen, wie diese Gemeinde. Gebet ist in dieser Zeit absolut unverzichtbar. Wir brauchen es so sehr. Und ich habe ein paar Punkte. Und zwar, es geht hier um effektives Gebet. Wie wir effektiv beten können. Der erste Punkt ist, effektives Gebet ist für die Gemeinde lebensnotwendig. Diese Geschwister waren bedroht, nicht mehr über Jesus zu erzählen. Nun, wir haben früh in der Woche von Söder und dann wieder am Mittwoch eine Rede von der Kanzlerin. Und dann am Freitag wieder von Söder, diese Ausgangssperre wurde angesagt. Nun, das ist nicht zu vergleichen mit so einer Bedrohung. Wir leben wie in einer Kriegszeit, wo, wenn es Lebensgefahr gibt, dass die Regierung ihre Aufgabe ernst nimmt, die Bevölkerung zu schützen. Ich habe gestern gelesen, dass zum Beispiel, wie es jetzt ausbreitet in Italien immer noch, waren mehr als 600 Menschen in einem Tag gestorben. Wenn ich in der Regierung sitzen würde, und ich bin froh, dass ich nicht diese Verantwortung habe, wäre es wichtig, die Bevölkerung zu schützen und zu sagen, okay, wir müssen schauen, dass dieses Virus und diese Kurve abflacht. Das nicht zu machen, wäre unverantwortlich. Und würden die Menschen da Rechenschaft ablegen müssen dafür. So deswegen ist es wichtig zu sehen, auch bevor wir diese Stelle genau betrachten, was Römer 13 sagt über die Regierung. Er sagt, jede Seele unterwerf sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Der Söder ist von Gott angeordnet. Die Kanzlerin Merkel ist von Gott gegeben. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Deswegen feiern wir Gottesdienst über Live-Übertragung. Deswegen haben wir unten der Eingangstür schon gesperrt. Leider muss es so sein, aber das ist eine Ausnahmezeit. Und wir kommen durch. Gott wird uns helfen. So wichtig ist es, die Regierung zu unterordnen in diesem Fall. Aber wir sprechen hier von etwas anderes. Der Hohen Rat, was auch die Obrigkeiten war in Jerusalem, haben was anderes verboten. Und zwar nicht mehr über Jesus zu reden. Das ist etwas, das wir befohlen sind, immer zu machen. Jesus sagte in Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 8, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Das ist am Pfingsten passiert. Und wir haben, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wenn er wiedergeboren ist, du hast den Heiligen Geist. Jeder ist dann ein Zeugen für Jesus. Ihr werdet mein Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist unser Auftrag, über Jesus zu erzählen. Aber dieser Jünger und die junge Gemeinde wurde jetzt bedroht, nicht mehr über Jesus zu erzählen. Nun, das ist wirklich lebensbedrohlich. Unser Leben im Vergleich sind weniger beeinträchtigt, die meisten von uns. Vielleicht, wenn du in einer Großstadt wohnst heute und du das hier anhörst über Live-Übertragung, ist dein Leben schon beeinträchtigt. Oder in deiner Arbeit, vielleicht kannst du nicht arbeiten oder weniger Arbeit. Es gibt verschiedene Lebenssituationen, wo Menschen mehr oder weniger momentan beeinträchtigt sind mit der Ausgangssperre. Aber diese Menschen wussten, diese Jünger Jesu und diese junge Gemeinde wussten, was es bedeuten konnte, wenn den Hohen Rat gegen ihnen arbeitet. Sie können auch auf einem Stück Holz genagelt werden. Und sie hatte natürlich, waren auch in Versuchung, in Angst zu geraten. Und was haben sie gemacht? Es kam Gebet zuerst daran. Als sie aber entlassen waren, sie kamen, sie haben berichtet, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, sofort erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Was brauchen wir als Ersten zu tun, wenn wir in dieser Not sind? Zuerst beten. Sie haben nicht gedacht, wie können wir dem Staat entfliehen? Wie können wir das machen? Vielleicht können wir uns da treffen und so. Der logistisch war nicht der Erste. Sie haben ihre Stimmen zu Gott gehoben. Ein Prediger, der A.J. Gordon, sagte, du kannst mehr tun als beten, wenn du gebetet hast. Aber du kannst nie mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Das ist etwas, wo wir in dieser Zeit nicht nur ein kurzes Gebet, Herr, hilf uns, und dann mache ich mein Leben weiter, sondern wirklich gezielt, bewusst, auch für längere Zeiten, Zeit im Gebet vor unserem Herrn bringen sollen. Weil er ist derjenige, den wir brauchen. Ich denke, unsere Zuneigung ist es, eher nicht an Gott zu denken, sondern eher an unsere Situation. Wir fürchten nicht Gott, wir fürchten die Situation. Und der Prediger sagt, denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten, viele Verschwörungen, viele Ideen, wir haben Ideen, was passiert wirklich hier und was ist denn hier los? Es fehlt auch nicht viele Worte. Es gibt viele Worte, die wir bekommen momentan. Viele Input, viele Meinungen, Theorien und wir wissen, keiner von uns weiß genau, was ist. Aber was wir wissen müssen, fürchte Gott. Prediger 5, Vers 7. Fürchte Gott. Nicht die Menschen, nicht die Worte. Es ist eh nicht in unserer Hand. Wir wissen nur, was wir heute zu tun haben mit dieser Ausgangssperre, das zu folgen und zu machen. Und dann zu beten. Unsere Stimmen zu Gott einmütig in Gebet zu bringen. Nun, das war kein kurzes Gebet und dann mach weiter. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. So, effektives Gebet ist erstens lebensnotwendig. Und wenn wir nicht in dieser Zeit gezielt und umso mehr beten, werden wir in Gefahr kommen, diese schwere Zeit auch zu vergeuden, dass wir nicht im Herrn wachsen, dass wir nicht lernen, was er für uns hat zu zeigen. Effektives Gebet ist dann erstens lebensnotwendig, zweitens effektives Gebet ist gottzentriert. Effektives Gebet ist gottzentriert. Diese Gemeinde hat gebetet und was beeindruckend in diesem Gebet ist, es geht alles um Gott. In Verse 24 sagt er, Herrscher, du, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast. Das Wort für Herrscher ist das Wort Despot. Es ist Gott, der Allmächtige. Gott, der Potentat. Gott, der absolut souverän über alles ist. Nun, ich fand das beeindruckend, dass diese Gemeinde in dieser schweren Zeit, wo Menschen, die anscheinbar viel Macht hatten und selbst den Herrn Jesus getötet hatten und die bedroht hatten mit starken Worten, dass sie sofort sagen, Herr, du bist Herrscher, Despot, du bist über allen. Und so haben sie in dieser Zeit, es war ein gottzentriertes Gebet, weil dieses Gebet auch biblisch war. Okay? Sie haben Gott als Allmächtiger erwähnt in Vers 24 und dann sofort kamen Bibelworte. Sie haben den zweiten Psalm dann zitiert. Ich denke nicht, dass sie ihre Bibel alle aufgeschlagen haben und es gelesen haben, sondern sie haben diese auswendig gelernt und es kam aus ihrem Herzen heraus. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und du hast durch den Knecht David geredet, warum tobten die Nationen und sahnen eitles die Völker? So möchte ich kurz im Psalm 2 im zweiten Psalm aufschlagen, weil hier war für diesen Geschwister in ihrer Not, war ihm Halt, ist ihm Halt gefunden. Warum toben die Nationen, Psalm 2, und sinnen eitles die Völker schaffen? Es treten auf Könige der Erde, und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalben. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Wir lesen die Nachrichten und wir hören Bedrohungen. Bedrohungen, nicht, dass jemand versucht, die medizinische Versorgung zu klauen. Bedrohungen, dass andere sagen, wir werden darauf verzichten, euch in anderen Ländern die medizinische Versorgung zu geben. Bedrohungen, dass dieser Virus dann unsere Stadt, unser Dorf, unsere Zuhause eindringt und uns in Gefahr bringt. Unseren Lungen, unsere Lungenkapazität, sogar unserem Leben, unser Lebensstil, unsere Lebenslänge bedroht. Alle diese sind Bedrohungen. Es tobt was. Aber das war immer so. David hat vor 3000 Jahren das geschrieben. Und er sagt, der im Himmel thront. Was macht er? Wenn die Menschen toben, die Könige toben, Gott lacht. Der Herr spottet über sie. nicht aus Lieblosigkeit, sondern er lacht, wie ein Vater über seinem kleinen Kind lacht, der versucht, ein Klavier zu bewegen oder ein großer Stein ja, umzustellen. Er lacht. Ach, du Arme. Und diese Geschwister haben das kapiert und verinnerlicht. Es war keine oberflächliche, es geht mir gut, ist alles in Ordnung. Es war in ihrem Herzen wirklich so, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast, du hast alles geschaffen. Sie haben sich auf ihn gewendet, zu ihm gewendet. Es ist ein effektives Gebet, ist deswegen gottzentriert. Es ist biblisch. Es kommt vom biblischen Gedanken, weil sie so getränkt waren mit Gottes Wort. Das, was aus ihrem Herzen herauskam, war Gottes Wort und seinem Gedanken. Da können wir auch davon lernen. Diese Geschwister, die keine davon oder die sehr wenig davon überhaupt die ganze Alten Testament hatten oder vielleicht hat keine sogar den Psalmen. Nur vielleicht Stücke von dem Psalmen. Aber sie haben bewusst diese Worte auswendig gelernt und das kam aus ihrem Herzen heraus. Weil das war, was sie darüber nachgesinnt hatten. Gott, der Allmächtige, ist dann in Vers 24. Ab Vers 25, wir sehen Gott, der Liebe ist. In Vers 25 bis 28, er spricht davon, diesem Gott, der alles geschaffen hat, hat seinen eigenen Sohn gesandt und hat ihn sterben lassen. Er hat die bösen Menschen, seinen eigenen Sohn, sterben lassen, damit wir befreit werden können von unseren Sünden. Sie haben Gott als Allmächtiger gesehen, Gott als Liebe, Gott als Retter von der Not, von unserer Ängste, Vers 29, wo er sagte, nun her sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort. Sie haben Gott, es war ein gottzentriertes Gebet. Was merkwürdig in diesem Gebet finde, ist was nicht, was sie gesagt haben, sondern was sie nicht sagen, wofür sie nicht beten. Obwohl sie dafür hätte beten können. Sie haben nicht gebetet, dass die Verfolgung aufhört. Du kannst es wirklich vergebens schauen. Sie haben nie das gebetet. Es ging hier in diesem Gebet um Gott und seinen Auftrag, nicht um mich, um meinen Alltag und was ich haben will. Ihr Leben war nicht einfach und es war nicht versprechend in der Zukunft für sie. Aber was sie daran gedacht hatten, war Gott. Und was sie dafür gebetet haben, war in Vers 29, sieh an ihr Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Du liest das und denkst, das gibt's nicht. Im Tag der Not, sie beten nicht, Herr, schütze du uns, Herr, lass die Verfolgung aufhören. Sie schauen Gott an in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, in seiner Allmacht und Souveränität und sagen sie, Gott, gib uns Freimut, weiterzureden über dich. Geschwister, das ist ein effektives Gebet. Das ist wie Jesus in seinem Mustergebet in Matthäus und im 6. Kapitel sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich möchte das umdrehen, wie wir oft Ehe beten. Wir beten eher, Herr, mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie auf Erde, so im Himmel auch. Wir beten, Herr, lass mich gesund sein, lass mich mein Leben schön führen und machen. Und dreht sich nicht um Gott, meinem Schöpfer, sondern um mich und was ich haben will. Nun, das ist nicht zu sagen, dass wir nicht dafür beten können, beten sollen, dass das Virus aufhört, dass der Ausgangssperre aufgehoben wird, dass wir unsere Arbeit weitermachen können. Das sind alle Gebete, wo er sagte später, gib uns heute unser täglichen Brot, sagt er später. Aber wir merken hier die Betonung in diesem Gebet, sogar der Mittelpunkt war nicht die Menschen und ihre Wohlstand, sondern Gott und seinem Namen und seinem Wort. Gib uns, Herr, die Freimut, über dich zu reden. Dass der Kampf, mit dem diese Geschwister konfrontiert waren, war nicht, dass sie geschlagen wurden. Das kommt jetzt in Kapitel 5, glaube ich, wo sie geschlagen werden. Der Kampf war nicht, dass anderen ja in Verfolgung kommen. Jesus hat versprochen, dass Verfolgung kommt. Der Kampf war eher in dem Herzen. Und wie oft bitten wir für etwas, um uns was zu bringen und nicht für Gott. Wir kennen Jakobus 4, wo er sagte, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Sollen beten. Ihr bittet und empfangt nichts. Wir sagen, hey, ich habe gebetet, hat nichts funktioniert. Dann höre ich damit auf. Nee, er sagt, warum du betest, warum ich bete und ich nichts empfange. Weil ihr überbittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Manchmal wollten wir etwas einfach, oftmals wollten wir etwas für uns haben und dann beten wir so. Oder beten wir, Herr, dein Wille geschehe. Deswegen sagt 1. Johannes und Kapitel 5, Vers 14, sagt er, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Nun, wie sieht das praktisch aus? Es fängt so an, mit Herzen voller Liebe für Gott und für unseren Nächsten. Das ist der größte Gebot. Lieb dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und deinem Nächsten wie dich selbst. Aus Liebe soll ich beten. Augustinus sagte, wer wenig liebt, betet wenig. Wer viel liebt, betet viel. Wir sollten von Liebe gezwungen werden oder getrieben werden zu beten. Wie sollen wir beten? Erstens, bete, dass sein Wille geschehe auf dieser Erde. Was ist Gottes Wille für diese Erde? Dass Menschen von Jesus Christus hören. Das ist keine Ausnutzung von etwas für religiöse Zwecke. Das ist etwas, das jeder Mensch braucht. Die brauchen Hoffnung. Sie brauchen die Liebe von Jesus. Und sie sind davon, durch ihren Wohlstand, durch ihre Ablenkung, durch Sünde, sind wir alle immer wieder so abgeblockt von dieser Liebe in Jesus Christus. Und in dieser Zeit ist es, als ob alles entschleunigt ist, damit wir wirklich nachdenken können und sagen, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Und dass wir aus Liebe für unseren Nächsten sagen, Herr Jesus, lass deine Hoffnung bekannt werden. Vielleicht werden wir erst in der Ewigkeit davon erfahren. Es geht nicht um die Freie Baptistengemeinde Eckental. Es geht nicht um eine religiöse Ende oder Zweck. Es geht um unseren Schöpfer. Und dass sein Name bekannt wird auf dieser Erde. Und dass Menschen wissen, dass Jesus Christus in dieser Welt gekommen ist. Er wurde nach der Zulassung von Gott dem Vater, wurde er getötet. Jesus hat sein Leben geopfert, williglich, wie ein Lamm, der geschlachtet wurde. Ohne Worte. Seine eigenen Worte war: Herr, vergib denen. Vergib ihm. Er weiß nicht, was er tut. Warum? Herr, vergib ihm. Diesem bösen Menschen, vergib ihm. Er versteht nicht, dass er seinen Schöpfer tötet. Vergib ihm, Herr. Und so ist unserem Herrn, hat er sein Leben geopfert, damit die Menschen frei sein können von ihren Sünden, von ihrem Not, von der Sklaverei, die ihnen verbindet. Und in dieser Zeit sind wir gewissermaßen, können wir frei von den Ablenkungen sein. Es gibt immer noch unzählbare Möglichkeiten, uns zu Hause ablenken zu lassen. Aber dass die Menschen nachdenklich werden, dass sie für diesen Zweck geschaffen wurden, um Gott zu verherrlichen, für ihn. Effektives Gebet ist lebensnotwendig. Wir können nicht darauf verzichten, Geschwister. Effektives Gebet ist gottzentriert. Es geht um ihn und seinen Auftrag, nicht um mich und was ich haben will in meinem Alltag. Und effektives Gebet verändert unsere Herzen. Es verändert unserem Herzen. Nicht unbedingt zuerst unsere Umstände. In diesem Fall waren die Umstände sind genauso gleich geblieben. Sie sind eigentlich verschärft worden, weiter verschärft worden. Aber was passiert ist, ist, dass ihre Herzen wurden verändert. Gott möchte unserem Herzen ändern. Und er lässt diesem Druck auf uns kommen, finanziellen Druck, gesundheitlichen Druck, dem für manche psychischen Druck, was passiert. Und ich bin eingesperrt in eine kleine Wohnung, in einem Hochhaus und ich kann nicht raus, ich darf meine Kinder nicht zum Spielplatz bringen. Es ist wie Gefängnis. Und er lässt diesem Druck auf uns kommen, um uns zu formen. Und wir werden aber nicht geformt, wenn wir nicht zu ihm schauen. Wir bleiben die gleichen, wenn wir einfach einen Umweg finden und sagen, okay, ich mache einen großen Bogen um diese Versuchung. Ich gestalte mein Leben so, dass ich so einen Umweg finde, dass es nicht so schmerzhaft sein wird, dass ich nicht zu ihm schauen muss, quasi, sondern weiter mein Leben führen kann, gewissermaßen, wie ich das führen wollte. Nein, lass uns bewusst, gezielt, gemeinsam, so war es einmütig in Gebet, haben sie gebetet und Gott hat ihr Herzen verändert. Wie hat Gott seine Herzen verändert? Sie haben Freimut gehabt, sie haben Jesus verkündigt. Sie haben weniger, das ist der erste Punkt, die waren mit Freimut, er sagt in Vers 31, und als sie gebeten hatten, bewegten sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Freimut haben sie bekommen, über Jesus zu reden und auch diese Situation besser zu konfrontieren und Gottes Wille zu tun. Freimut zu reden. Sind wir, beten wir, dass wir Freimut haben, aus Liebe zu Gott, auch unseren Mitmenschen zu begegnen und zu helfen in dieser Not? Oder denken wir nur an uns und unsere, Entschuldigung, aber unsere Toilettenpapier? Denken wir nur an uns und dass wir genug haben für unsere, aber den Nächsten? Denken wir nicht an ihn. Sie haben Jesus verkündigt. Sie waren bereit, an anderen zu denken und weiter über ihn zu erzählen. Zweitens, interessanterweise, das kommt auf Vers 32. Es sagt, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Sie sind in Einheit gewachsen. Das heißt, durch den Druck sind sie weiter zusammengerückt. Und das kann uns auch in dieser Zeit passieren. Nun, wir müssen bewusst sein. Wir müssen bewusst aneinander denken als Geschwister in unserer Gemeinde. Denken jetzt an unsere Gemeindebesucher und unsere Mitglieder. Dass wir aneinander denken, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir die Technologie nutzen, um diesem Kontakt anzuknüpfen, umso mehr. Dass wir solche Möglichkeiten wie Skype verwenden, dann gemeinsam auch spontan einen Gebetskreis zu machen. Lass uns einfach beten. Ruf ein paar Freunde an, auf den Skype zusammen beten. Dass wir in Einmut da weiter wachsen. Das ist wohl möglich. Und von Gott gewollt, dass sein Wille so geschehe. Und auch in Vers 32, er sagt auch nicht, einer sagt es etwas von seiner Habe sein eigen sein, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das ist interessant. Wenn wir Jesus mehr lieb haben, wenn wir ihm ein Herz bekommen, weiter ihm zu verkündigen, über ihn zu reden, wie auch immer wir in dieser ausgangssperre Zeit machen, auch die Regel zu befolgen, aber trotzdem die Menschen begegnen, das ist wohl möglich, werden wir umso weniger Liebe für diese Welt haben. Das wird einfach abnehmen, weil wir mehr an ihm denken. Wir denken weniger an unsere Investitionen, die alle so weggegangen sind, vielleicht wie die Börse sich so gewaltig geändert hatten. Okay, Herr, mit offenen Händen, es gehört dir alles. Diese Schätze sind sowieso alles vergänglich. Und wir haben nichts, das wir einfach zu uns halten, sondern wir denken an unserem Nächsten und helfen einander. Dass wir bereit sind, auch großzügig zu werden, damit anderen, die viel leiden, mehr leiden, auch körperlich oder finanziell, ihnen auch helfen in ihrer Not. Solche Herzensveränderungen kann der Herr wirken, wenn wir bereit sind und uns entscheiden, an ihm zu denken, gezielt, spezifisch, biblisch, gottzentriert zu beten. Wie sollte unsere Gebete in dieser Pandemie verändern? Mehr Liebe zu Jesus, weniger Liebe für diese vergängliche Welt, mehr selbstopfernder Liebe für anderen, dass ich bereit bin, mich zu opfern, meine Zeit, meine Kraft, meinem Gedanken, aus Liebe zu meinem Nächsten und mehr Freimut über Jesus Christus zu reden, dass wir uns nicht schämen. 2. Chronik, Vers 7, Kapitel 7, Vers 14 sagt, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten, und suchen mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich von Himmel her hören, und ihre Sünden vergeben, und ihr Land heilen. Ich weiß, diesen Vers war Israel geschrieben. Aber der gleiche Gott ist genau der gleiche heute. Er ist heilig, er liebt uns, er hasst die Bosheit und er möchte mit seiner Gemeinde, mit seinem Kinder anfangen, dass wir beten, dass wir sein Angesicht suchen und dass wir, wenn nötig, uns umkehren und in seinem Weg gehen. Ein Dichter hat geschrieben, alle, die ihr seufzt und schmachtet und euch sehnt nach neuer Kraft, hört ihr nicht das stille Mahnen, ach, nur eine Stunde wacht? Fruchtbarkeit und neuer Segen kommen nicht auf goldenen Wegen, nur der Umgang Gottes schafft für deinen heiligen Dienst die Kraft. Wir können unzählbare Geschichten von Geschwistern erzählen, wie sie in diesem Sieg gelebt haben. Ich denke an eine, die Betsy, die Schwester von Corey Ten Boom. Die beiden in diesem Ravensbrück, in dem TZ, KZ-Lager eingesperrt waren. Und sie waren in diesem Lager und der eine, der Corey, hatte eine Erkältung. Und ihre Schwester, aus Sorgen für sie, aus Liebe zu ihr, Betsy, hat das bemerkt und sagte, Corey, du brauchst ein Handtuch. Oder, Entschuldigung, brauchst ein Taschentuch. Und Corey hat das nicht geglaubt, dass sowas sie bekommen könnte. Aber Betsy hat dann ein kurzes Gebet gegeben. Herr Jesus, meine Schwester hat eine Erkältung. Ich bete, dass du heute meine Schwester ein Taschentuch schenkst. Amen. Corey erzählt, kurz danach hat sie gehört, als ihr Namen gerufen wurde, als sie zu dem Fenster von dem Gefängnis rausgeschaut hatte, sah eine Bekannte von ihr, eine Mitgefangenen, der auch in dem Krankenhaus im Ravensbrück, im Gefängniskrankenhaus gearbeitet hat. Und die Freundin sagt, hier, nimm dieses, ich bring dir ein kleines Geschenk. was war das? Natürlich war es ein Taschentuch. So sagt Corey, wie hast du gewusst, dass ich ein Taschentuch gebraucht hatte? Hast du gewusst, dass ich eine Erkältung hatte? Nein, sagte sie. Ich habe in der letzten Zeit einige Taschentücher genäht aus alten Bettbezügen. Aber dann habe ich meinem Herzen diese Stimme gehört. Bring ein Taschentuch zu Corey. So kannst du auch für deinem Nächsten, wie der Betsy, beten. Herr, hilf meine Schwester, hilf meinem Bruder, hilf meinem Nachbar. Lass mich den Hand und Fuß sein, ein Segen sein zu anderen in dieser anspruchsvollen Zeit. Dass ich an anderen denke, dass ich die Freimut habe. Und in dieser Zeit brauchen wir umso mehr die Kreativität, zu wissen, wie kann ich anderen begegnen, ihre anderen erreichen mit der Liebe Jesu, damit sie wissen können, dass Jesus Christus ihnen liebt, auch wenn es ihnen schwerfällt in dieser Zeit. Und dass er was Gutes für sie vorhat. Und vielleicht hörst du das und sagst, es gibt's nicht, dass ich einfach an anderen denke. Ich muss nur an mich denken. Ich möchte dir sagen, hast du die Liebe Christi erfahren? Die Bibel sagt, er hat uns zuerst geliebt. Und so ist die Liebe Jesus uns erwiesen worden, dass als wir Sünder waren, lieblos Sündern, ist Jesus Christus für uns gestorben. Und die Tatsache ist, jeder Mensch ist Sünder und hat nicht Gottes Maßstab, Gottes Herrlichkeit erreicht. Und wir brauchen eine Lösung. Und das ist, wo Jesus Christus die Lösung für uns gegeben hat, indem er Sünder gemacht wurde für uns, an unserer Stelle, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden könnte in ihm. Und alles, was man machen muss, was man machen kann, ist dieses Geschenk annehmen. Deine Werke, dein Verdienst kann nichts bringen. Unsere Werke sind wie befleckten Kleidung. Es riecht, es stinkt. Denn unsere guten Werke, wenn sie von uns kommen, Selbstgerechtigkeit wird nichts bringen vor einem heiligen Gott. Aber was Jesus Christus getan hat, er hat alles gemacht an unsere Stelle. Und seine Liebe hat er uns dadurch gezeigt. Und du musst nur dieses Geschenk annehmen. Glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist, was diese Geschwister, was diese Gemeinde gelernt hat und was wir auch lernen können. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr des Universums. Du bist der Despot, der Herrscher über alles. Vergib uns, Herr, dass wir immer wieder das vergessen und denken, dass irgendwie anderen mehr Macht haben. Regierungsmächte oder diesem Virus. Wir wollten, Herr, aus Gemeinde das weiterlernen. Wir wollten gemeinsam in Einmut unsere Stimmen zu dir erheben und beten, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Lass dein Wille in meinem Herzen heute geschehe. Und dass ich deinem Gedanken haben werde und nicht diese weltlichen Gedanken, die immer wieder versuchen einzudrängen in mir. Danke, Jesus, dass du dieses machst in uns. Und lass uns eine Gemeinde sein, der viel betet, dass wir Zeit verbringen in Gebet. Dass wir nicht uns nur verweilen, die Zeit verweilen und vergeuden, sondern dass wir unsere Beziehung zu dir intensivieren. Und sehen, wie schön, wie kostbar, wie gnädig, wie wunderbar du bist. Herr, mache das in uns und fange, Herr Jesus, mit mir an. Amen. Leider haben wir, wie gesagt, den PowerPoint nicht, aber ich möchte zum Schluss als Antwort zu der Predigt ein paar Strophen aus dem Lied von Paul Gerhardt singen. was auch uns bemutigen können, wo er sagte: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreueste Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.